Sie sind unter uns.
Sie sind unter uns.
Sind sie unter uns?
Sie sind unter uns.
Sie sind unter uns, ein Podcast der Universität Passau über Verschwörungstheorien. Unser Thema heute: Geschichtsrevisionismus, die Reichsbürgerbewegung.
Willkommen zurück. Mein Name ist Thomas Stelzer. Man stelle sich mal vor: Die Bundesrepublik Deutschland existiert überhaupt nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde schließlich kein Friedensvertrag geschlossen, der anderes besagt. Insofern gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Deutsche Reich mit seinen Gesetzen besteht fort und hat nur eine provisorische Regierung, und zwar nicht die von Olaf Scholz oder sonst wem in Berlin. Oder das Deutsche Reich ist untergegangen und ein deutscher Staat existiert gar nicht mehr. So oder so. Die da in Berlin behaupten, die Regierung zu sein, sind unrechtmäßig an der Macht, sie haben diese an sich gerissen und leiten höchstens eine Firma, die Deutschland GmbH, aber keinen Staat. Darum gibt es ja auch keine Personenausweise, sondern nur Personalausweise, weil wir nicht Staatsbürger, sondern nur Personal sind. Klingt verrückt, oder? Tatsächlich gibt es aber Menschen, die an sowas glauben. Landläufig sind sie unter dem Schlagwort Reichsbürger oder auch als Selbstverwalter bekannt. Einige von ihnen haben provisorische Reichsregierungen gegründet und stellen vermeintliche Ausweisdokumente aus. Sie schreiben lange Briefe an Behörden, in denen sie denen ihre fehlende Legitimation erklären. Sie widersetzen sich Amtspersonen. Und das kann gefährlich werden. Ein Beispiel dafür liefert die mittelfränkische Gemeinde Georgensgmünd. Im Oktober 2016 erschoss ein Reichsbürger dort einen Polizisten und verletzte drei weitere. Die Beamten des Sondereinsatzkommandos waren zum Haus des Mannes geschickt worden, um seine über 30 Waffen zu beschlagnahmen. Doch damit nicht genug. Im Dezember 2022 nahm die Polizei in einer groß angelegten Razzia 25 Personen aus der Reichsbürgerszene fest. Ihnen und weiteren Beschuldigten wird vorgeworfen, einen gewaltsamen Staatsstreich geplant zu haben. Zu den mutmaßlichen Verschwörern gehören neben einer ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten und Richterin auch mehrere frühere Bundeswehrsoldaten, zum Teil aus Spezialeinheiten. Auch wenn ein tatsächlicher Putsch kaum Erfolgsaussichten gehabt hätte, man sollte die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Reichsbürgerbewegung besteht, wie der baden-württembergische Verfassungsschutz für sein Bundesland feststellt, zu etwas über 70% aus Männern. Frauen sind also eine Minderheit in der Gruppe. Dennoch, es gibt sie, die Reichsbürgerinnen und Selbstverwalterinnen. Die am häufigsten vertretene Altersgruppe ist die der 50- bis 59-Jährigen. ReichsbürgerInnen und SelbstverwalterInnen sind damit deutlich älter als die Gruppe der RechtsextremistInnen insgesamt. Wer, wie diese Gruppen vorgibt, es gelte immer noch die Verfassung des Deutschen Reichs oder, wie es auch einige ReichsbürgerInnen tun, behauptet, den Holocaust habe es nicht gegeben, er sei nur eine Erfindung, um Deutschland klein zu halten, der argumentiert geschichtsrevisionistisch. Allerdings nicht im wissenschaftlichen Sinne, dass auf der Basis der Untersuchung neuer Quellen unser Wissen korrigiert werden muss. Ganz im Gegenteil. Dies ist ein Geschichtsrevisionismus, der, wie Armin Pfahltraug-Bär das formuliert, Zitat, aus ideologischen Motiven eine inhaltliche Umdeutung der historischen Vergangenheit vornimmt. Zitat Ende. Und natürlich bewegen wir uns dabei auch sehr schnell im Bereich der Verschwörungstheorien. Damit wären wir auch schon beim Thema der heutigen Podcast-Folge angekommen. Es geht nämlich um die Reichsbürgerbewegung in ihren verschiedenen Ausgestaltungen. Dafür habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Zunächst spreche ich mit Jan Rathje darüber, was es mit dem, wie er es nennt, souveränistischen Milieu denn überhaupt auf sich hat und wie man es unterteilen kann. Anschließend rede ich dann mit unserem zweiten Gast. Der heißt Michael Hüllen, arbeitet beim Brandenburgischen Verfassungsschutz und wird uns aus der Perspektive seiner Behörde noch einmal einen anderen Blick auf das Thema geben. Beginnen wir direkt mit unserem ersten Gast. Er heißt Jan Rathje, ist Politikwissenschaftler und Senior Researcher am Center for Monitoring, Analyse und Strategie und hat davor unter anderem für die Amadeo Antonio Stiftung gearbeitet. Seine Forschungsschwerpunkte beinhalten den Online-Rechtsextremismus, Verschwörungsideologien, Antisemitismus sowie Souveränismus. Und damit ist er heute ja genau der richtige Ansprechpartner für uns. Herr Ratje, herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Unser erstes Thema soll heute die Reichsbürgerbewegung und die Selbstverwalter sein. Und der Begriff ist zwar in den letzten Monaten etwas öfter in den Medien vorgekommen, aber ich glaube, viele können sich noch nicht richtig vorstellen, was das eigentlich heißt. Wer bezeichnet sich denn als Reichsbürger oder Reichsbürgerin, als Selbstverwalterin? Von wem sprechen wir denn hier überhaupt?
Das Milieu, was ich als souveränistisches Milieu bezeichnen würde, was gemeinhin unter dem Begriff in der Öffentlichkeit Reichsbürger gefasst wird, umfasst viele verschiedene Gruppierungen und Individuen, die zum Teil recht heterogen auch auftreten und nicht immer ganz einfach zusammenzufassen sind. Das war in der Vergangenheit auch schon immer ein gewisses Problem. Ich würde sagen, grundsätzlich lassen sich aus meiner Perspektive hier vier Untermilieus unterscheiden. Zum einen gibt es Rechtsextreme, die mit dem Niedergang des sogenannten Dritten Reiches immer wieder versucht haben, auch ein nationalsozialistisches Deutschland, ein deutsches Reich anstelle der Bundesrepublik Deutschland und der DDR in den Grenzen des nationalsozialistischen Deutschen Reiches wiederherzustellen. Das war eine Kampagne, die auch im organisierten und traditionell klassisch organisierten Rechtsextremismus, sei es jetzt über Parteien, sei es über Vereine, sei es über andere Formen von Organisationen, die auch ein bisschen lockerer sein könnten, dieses Vorhaben in Angriff zu nehmen. Diese Kampagne hat sich irgendwann aber auch ausgelaufen im Bereich des Rechtsextremismus.
Also das war die erste Gruppe.
Das ist die erste Gruppe, die durchaus auch für sich beansprucht, ein deutsches Reich wiederherstellen zu wollen. Und das ist die erste Gruppe. Und die zweite Gruppe ist eigentlich diejenige, die man gemeinhin assoziiert, wenn man den Begriff Reichsbürger hört. Nämlich eine vornehmlich Aktionsform, die von einem Berliner eingeleitet wurde, von Wolfgang Gerhard Günther Ebel, ungefähr in den 80er Jahren. Er befand sich da in einer besonderen Situation und hat dort für sich in Anspruch genommen, für ein handlungsunfähiges deutsches Reich wieder die Handlungsfähigkeit zu übernehmen. Und zwar in Absprache, wie er glaubte, mit den Alliierten und im Auftrag der Alliierten, dieses deutsche Reich wieder handlungsfähig zu machen. Er hat ein paar Argumente genommen, die schon auch bei den Rechtsextremen vorhanden gewesen sind. Also ein fehlender Friedensvertrag, der eine andauernde Besatzung letztlich darstellen würde, eine Fremdbestimmung Deutschlands. Und die wollte er wieder abstreifen und ein deutsches Reich wiederherstellen. Und die Bundesrepublik Deutschland stellte für ihn eine Verschwörung dar. Und in diesem Zuge hat er sich selbst dann zum Reichskanzler von seinen AnhängerInnen ernennen lassen, hatte noch verschiedene andere Posten inne und formierte eine kommissarische Reichsregierung beziehungsweise später dann eine deutsche Reichsregierung einfach nur. Und er war nach aktuellem Forschungsstand der Erste, der das gemacht hat. Danach gab es zahlreiche Zersplitterungen, Abspaltungen, Gegengründungen und auch unterschiedlichste Gruppierungen, die eben so einen positiven Bezug zu einem deutschen Reich wiederherstellen. Das wäre die zweite Gruppierung.
Was ist dann die dritte?
Von der Gruppierung um Wolfgang Ebel herum gab es dann auch teilweise Abspaltungen, die noch einen anderen Weg gegangen sind oder einzelne Individuen, die erst Reichsbürger in der Tradition Ebels gewesen sind, aber dann neue Formen für sich entdeckt haben. Das ist das, was ich gemeinhin als Individualgruppen oder sezessionistische Souveränistinnen bezeichnen würde. Das ist das, was meist gerade bei Verfassungsschutzbehörden unter dem Stichwort Selbstverwalter läuft. Das heißt, diese Menschen, die nicht notwendigerweise unmittelbar einen Bezug zum Deutschen Reich hergestellt haben, sondern verschiedene Erklärungen, Erlasse etc. von sich gegeben haben, womit sie glaubten, sich von der Bundesrepublik Deutschland lossagen zu können und dann eventuell sich selbst für souverän als Individuum zu erklären oder ein Gebiet um sie herum, was als souveränes Gebiet gelte oder um selbst eigene Staaten zu gründen auf ihren Grundstücken oder innerhalb von ihren Wohnungen.
Wir hatten jetzt drei Gruppen. Welche haben wir noch nicht?
Da fehlt noch eine neurechte Strömung, also aus dem Bereich des Rechtsextremismus, diejenigen, die sich selbst auch eher einer sogenannten neuen Rechten zuordnen würden, die auch wieder eigene Vorstellungen haben, dass ein deutsches Reich wiederherzustellen sei und sich dabei aber nicht notwendigerweise positiv auf den Nationalsozialismus beziehen müssten. Ihnen selbst schwebt aber auch ein autoritäres, nicht-liberales, antiliberales deutsches Reich vor, was der Heilsort der Deutschen sein würde. Und dabei beziehen sie sich dann positiv auch auf Denker der sogenannten konservativen Revolution zurück, also eher auf die 1920er Jahre in Deutschland, wo sich diese Frage für die politische Rechte damals gestellt hat, als sich jetzt unmittelbar auf Hitler und den Nationalsozialismus zu beziehen.
Jetzt haben wir schon viel Historisches angesprochen und da möchte ich mit meiner nächsten Frage nochmal ansetzen. Ich habe ja selbst Geschichte studiert und als Kulturwissenschaftler interessiert mich ja schon auch immer wieder die Darstellung der Vergangenheit in der Gegenwart. Da finde ich es jetzt ja schon interessant, wie man heute zu einer Geschichtsinterpretation kommen kann, die einige fundamentale Fakten total ignoriert. Man könnte ja sagen, Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren, da scheinen ja selbst ReichsbürgerInnen nicht dran zu zweifeln, und dann wurden Ende der 40er Jahre zwei deutsche Staaten gegründet. In der Bundesrepublik hat man dabei die Verfassung nicht Verfassung genannt, weil man immer noch die Hoffnung hatte, es käme irgendwann zu einer Wiedervereinigung. Soweit, so gut. Zur Wiedervereinigung gab es dann den 2+4-Vertrag. Auf dem steht zwar auch nicht Friedensvertrag obendrauf, aber dennoch sieht man deutlich die Fakten. Es gibt ein Staatsgebilde, das funktioniert und das ist international anerkannt und so weiter. Jetzt frage ich mich schon, wie kommt dann, wie im Fall von Wolfgang Ebel in den 1980ern, ein ehemaliger Reichsbahnmitarbeiter dazu, zu behaupten, die Alliierten haben ihm aufgetragen, das Deutsche Reich wieder aufleben zu lassen? Wie kommt man überhaupt auf den Gedanken?
Also bei Ebel ist es sicherlich ein ganz besonderer Fall. Also man muss sich natürlich auch vergegenwärtigen, dass Geschichte nicht immer einfach verständlich ist. Und dass sie manchmal durchaus auch Widersprüche enthalten kann oder Komplexitäten, die sich nicht einfach auf es war so und nicht anders herunterbrechen lassen. Und bei Ebel ist natürlich nur die individuelle Perspektive möglich auf ihn jetzt. Und es ist schwierig zu sagen, wann genau dieser Zeitpunkt stattgefunden hat oder wie er darauf gekommen ist. Auch hier ist die Quellenlage bisher noch eher dünn. Es steht nur fest, dass er im Laufe der 80er Jahre eben auf diese Idee auch gestoßen ist, anzunehmen, dass ein deutsches Reich weiter existieren würde und lediglich handlungsunfähig sei. Und dabei wird meist auch partiell auf, wie soll man sagen, Realitätsstücke zurückgegriffen. So gibt es beispielsweise ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus den 70er Jahren, in dem gesagt wird, ja, ein deutsches Reich bestünde fort. Und die Bundesrepublik Deutschland, zu dem damaligen Zeitpunkt gab es ja noch BRD und DDR, beanspruche eine Teilidentität dafür. Ja? Und zwar mit der Perspektive auf eine Vereinigung der beiden Deutschlandteile und damit einer Vervollständigung des Ganzen. Was aber meist gemacht wird, ist, dass partiell dann aus dem Urteil zitiert wird und die Autorität eigentlich auch einer Institution, die man per se ablehnt, ja, dann doch genutzt wird, strategisch, weil es vermeintlich den eigenen Punkt unterstützt. Und da gibt es so verschiedene Marker, die angewandt werden. Also sowas ist dann immer irgendwie auffällig und man stolpert dann immer wieder über die gleichen Argumentationsmuster. Ja, und das Einfachste ist sicherlich die Behauptung, eine Besatzung würde weiterhin stattfinden, weil es kein Dokument mit der Aufschrift oder mit dem Titel Friedensvertrag gäbe. Und daraus leiten sich dann eben diese Schlussfolgerungen ab. Und weil aber es so scheint, als wäre gar kein Kriegszustand, muss also eine Verschwörung noch dahinter stehen, muss irgendwie erklärt werden, warum oder was die Bundesrepublik Deutschland denn dann sein solle. Und auf die Frage, wie ist Ebel selbst darauf gekommen, ist für mich bisher noch unbeantwortet. Aber er steckte selbst auch in einer besonderen, schwierigen historischen Situation. Und ich glaube, manchmal wird in diesem souveränistischen Milieu auch werden Punkte angesprochen, die nicht immer so ganz eindeutig zu beantworten sind oder die manchmal auch aus schwierigen Situationen heraus bestehen. Denn man muss sich vergegenwärtigen, Wolfgang Ebel war ein Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn in West-Berlin als Angestellter eines DDR-Unternehmens.
Weil die DDR in West-Berlin auch die S-Bahn betrieben hat.
Genau. Das ist also eine besonders komplexe Situation, in der Ebel damals steckte. Und dann gab es einen Streik von Mitarbeitenden eines DDR-Unternehmens, aber in West-Berlin. Ja, also es sind ganz besondere Konstellationen, die sicherlich auch mit der Teilung Deutschlands und dem Ende und den Resultaten des Vernichtungskriegs, der von den Deutschen ausging, zur Folge gehabt hat. Und das ist schon alleine eine besondere Situation. Ebel für sich hat das häufig so argumentiert, zumindest in manchen seiner Darstellungen, dass er als Beamter der Deutschen Reichsbahn, und dazu muss man dann wieder wissen, die Deutsche Reichsbahn der DDR hatte in dem Sinne keine Beamten, so wie wir es verstehen würden. Ja, er war da nur Angestellter. Also er sah sich selbst als Beamter der Deutschen Reichsbahn, da das Deutsche Reich handlungsunfähig sei und der letzte Reichsverkehrsminister auch sein Amt nicht mehr ausüben könne, müsste er jetzt dieses Amt übernehmen, als letzter sich verantwortlich fühlender Beamter der Deutschen Reichsbahn. Und so ist er zuerst Reichsverkehrsminister geworden und hat für sich in Anspruch genommen, für das Deutsche Reich dort eben entsprechend die Reorganisation stattfinden zu lassen oder den gesamten Betrieb zu steuern als Minister. Und dann hat er sich stückweise weiterernannt, also auch schon zum Präsidenten des Reichsgerichtshofs ernannt und später dann irgendwann in einem vermeintlichen Austausch, wie er es selbst immer gesagt hat, mit den Alliierten in einer besonderen Art und Weise der Kommunikation, nämlich mit einem Einschreiben-Rückscheinverfahren, hat er sich über ausbleibenden Widerspruch durch die alliierte Kommandantura legitimiert gesehen, als kommissarische Reichsregierung erst zu handeln und später dann auch als Reichsregierung dann aus sich selbst heraus die Legitimation zu ziehen.
Also wohlgemerkt, Ebel wurde nie zu diesen Ämtern ernannt, er hat sich die alle selbst zugeschrieben. Und wenn er dann behauptet, er wäre durch die Alliierten legitimiert, dann sieht das so aus, dass man dort einfach seine Schreiben nicht beantwortet hat, also man hat ihm nicht aktiv widersprochen. Das hat er dann schon als Zustimmung gesehen.
Genau, das war eine Möglichkeit. Er hat aber auch die Behauptung vertreten, er sei von bestimmten Personen mit der Aufgabe betraut gewesen. Also beispielsweise vom US-amerikanischen Botschafter behauptete er, den Auftrag bekommen zu haben, ein Europa der Vaterländer vom Ural bis an den Atlantik zu gründen auch. Also nicht nur das Deutsche Reich wieder handlungsfähig zu machen. Ja, also ich glaube, interessant an Ebel ist, dass er am Anfang sehr viel Wert darauf gelegt hat und das unterscheidet ihn beispielsweise auch von den klassisch organisierten Rechtsextremen, die auch schon einen Reichstag zu Flensburg beispielsweise, der Holocaust-Leugner und spätere Rechtsterrorist Manfred Röder hat so ein Event schon stattfinden lassen 1975. Ja, also auch sozusagen und dort im Anschluss an diese Veranstaltung hat er sich dann auch 3 Jahre später zum Reichsverweser ernennen lassen von seiner Organisation. Also das ist gar nicht so neu und das beginnt auch nicht mit Ebel, dass man hier versucht, das Reich wiederherzustellen, ganz praktisch auch auf Reichstagen und Titel in Anspruch zu nehmen des Deutschen Reiches. Aber was ihn unterscheidet, ist, dass er immer die Alliierten als seine Schutzmacht erstmal angesehen hat auch und seine Autorität aus der Anerkennung durch oder der vermeintlichen Anerkennung durch die Alliierten gezogen hat. Das war bei den Rechtsextremen nicht so. Die haben einfach nur die Besatzungsmacht gesehen und wollten sich dagegen zur Wehr setzen, während Ebel immer gesagt hat, ich mache das im Auftrag der Alliierten. Ja, also zumindest zu Anfang hat er so argumentiert. Und das ist schon spannend. Und davon sieht man dann auch so in ersten Spaltungen, beispielsweise 2004 hat sich die Exilregierung Deutsches Reich abgespalten. Und hier ist es auch interessant zu sehen, bei Ebel war es die kommissarische Reichsregierung, die also kommissarisch etwas und auch ein Gesetz etwas verwaltet. Mhm. Und die Exilregierung, die eben nicht mehr vermeintliche Rücksprache mit den Alliierten halten wollte. Und da sieht man schon mal so einen qualitativen Unterschied. Die waren dann auch stärker auch offen rechtsextrem orientiert in der Art und Weise, wie sie die Welt beschreiben.
Und es gibt auch nicht nur eine einzelne kommissarische Reichsregierung, sondern mehrere von verschiedenen Gruppen.
Das ist richtig, ja. Also es gibt bestimmt mehrere Dutzend Gruppierungen, die mal mehr, mal weniger aktiv sind, die aus diesen Spaltungs-, Neugründungs-, Gegengründungsprozessen ab den 1980er Jahren hervorgegangen sind.
Wir haben ja jetzt schon einige Argumente gehört, die im Reichsbürgermilieu vorgebracht werden. Das Argument vom fehlenden Friedensvertrag, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem es heißt, das Deutsche Reich würde fortbestehen und so. Gibt es denn noch andere Argumente, die man kennen sollte, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, so wie unsere ZuhörerInnen?
Grundsätzlich bin ich da immer hin und her gerissen, weil sich eigentlich zeigt, dass eine rein faktenbasierte Auseinandersetzung mit Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben, nicht zielführend ist, wenn man sie versucht zu überzeugen, weil es nicht um ein Wissensdefizit geht, sondern um etwas ganz anderes. Mhm. Ich würde sagen, es geht ihnen zentral eigentlich eher um eine Identität, die sie sich daraus schaffen, die ihnen Verschwörungsideologien bieten, in der sie sich wohlfühlen, die ihnen ihre Welt sortiert und vor allen Dingen einen Platz daran gibt, nämlich als meist WiderstandskämpferInnen gegen das Böse, ja, und dann auch für das Gute. Es gibt viele so Standardbehauptungen, die vor allen Dingen im Internet inzwischen ja zirkulieren. Also fehlender Friedensvertrag ist so ein Moment. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ein weiteres, was auch recht häufig geteilt wird. Das kommt meist eher so aus den individualsouveränistischen Kreisen. Sind die Behauptungen, dass der Bundesrepublik Deutschland kein Staat sei, sondern eine Firma und seine einzelnen Organe seien Firmen, weil sie sich doch in Unternehmensregistern auffinden lassen würden. Und auch hier ist es interessant, dass hier zum Teil recht wörtlich auch Auslegungen erfolgen. Also ein Unternehmensregister führt ja Unternehmen und alles, was da drin steht, ist dann eine Firma. Ja, so sind dann die Behauptungen. Das weitet sich dann aus, auch auf beispielsweise, wenn man die Schlagworte hört, so etwas wie Wortmarke Polizei. Polizei ist als Wortmarke eingetragen worden, eben damit dieser Begriff geschützt ist und nicht einfach jede Person sich Polizei auf Fahrzeuge, Fantasieuniformen und so weiter drucken lassen könnte. Ja, also es gibt da manchmal immer so Anker in der Realität. Ja, auch einen Friedensvertrag gibt es nicht und die Diskussion ist sicherlich auch noch wesentlich spannender, also gerade auch wenn es darum geht, um Reparationszahlungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die von deutscher Seite aus zu leisten seien im Falle eines Friedensvertrages, der noch zugeben sei, aber es gibt etwas anderes, es gibt spätestens den 2+4-Vertrag, der eben genau diese Funktion eines Friedensvertrages erfüllt. Aber darum geht es diesen Menschen eigentlich eher nicht, sondern sie haben eher ja so ein instrumentelles Verhältnis. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich würde auch nicht sagen, dass es sind ja keine Argumente, sondern es sind Behauptungen meistens. Ja, also weil sie sich relativ umständlich dann auch zerlegen lassen und es manchmal so ist, wenn man dann diese eine Behauptung entkräftet, widerlegt, dann gibt es meist in Folge sofort die nächste. Dazu gibt es eine recht gute Zusammenfassung für alle Zuhörenden, die das interessiert. Das Buch heißt Vorwärts in die Vergangenheit, ist von Gerhard Schumacher aufgelegt worden. Das ist ein Pseudonym, das kann man als PDF im Internet bekommen, das gibt es aber auch in gedruckter Form. Dort sind sehr, sehr viele Behauptungen, die innerhalb des Milieus geteilt werden, widerlegt und zwar sehr umfassend.
Und auch das Buch Vorwärts in die Vergangenheit werden wir selbstverständlich in den Shownotes verlinken. Jetzt aber nochmal zum Thema. Ich sehe hier auch viele Parallelen zu Verschwörungstheorien mit ganz anderer Thematik, bei denen aber ähnlich vorgegangen wird. Denn wir haben es gerade gehört, so wie hier die Autorität des Bundesverfassungsgerichts genutzt wird, wenn man sie gerade brauchen kann, genauso wird in anderen Fällen die Autorität zum Beispiel eines Doktortitels nach vorne geschoben, wenn man ihn denn hat. Darüber haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge schon gesprochen. Und dann gibt's noch Spitzfindigkeiten in der Argumentationsweise, wie wir sie in anderen Verschwörungstheorien auch sehen. Da fällt mir nochmal das Beispiel Personalausweis ein. Da wird gefragt, warum heißt es nicht Personenausweis? Ja, weil wir alle nur Personal der Deutschland GmbH sind. Und dann gibt es auch noch eine Deutschland GmbH. Das ist aber nur ein Finanzdienstleister, ein Unternehmen, das der Bundesrepublik Deutschland gehört und das sie nicht ersetzt. Aber solche Argumentationen zu widerlegen ist schwierig. Denn wer an die Verschwörung glaubt und in dieser Ideologie lebt, der hat sich ja auch mit der Thematik auseinandergesetzt und hat für jeden Widerspruch ein vermeintliches Gegenargument, eine weitere Verschwörungstheorie parat. Es ist wie ein sich immer weiter drehender Kreis, wo man die Leute, die sich drinnen befinden, nur sehr schwer wieder rausbekommt.
Ja, das würde ich so teilen.
In letzter Zeit hört man ja über dieses Milieu auch im Zuge der Querdenken-Demonstrationen und ich frage mich, wo da die Verbindung ist. Ist es einfach nur diese Weigerung, Regeln des Staates als legitimiert zu akzeptieren oder steckt da noch mehr dahinter? Dass jetzt auf einmal Leute mit Bedenken gegenüber Impfungen und Masken Seite an Seite mit solchen demonstrieren, die behaupten, Deutschland gibt es eigentlich gar nicht.
Also grundsätzlich stimme ich Ihnen zu, das verbindende Element ist vor allen Dingen das Feindbild Bundesregierung und die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Und was der Vorteil ist des souveränistischen Milieus gegenüber der Querdenkenbewegung als breiterem Protestbewegung, ist, dass sie noch wesentlich genauer erklären können aus ihrer Perspektive, warum die Bundesrepublik Deutschland jetzt gegen vermeintlich die Mehrheit der Bevölkerung solche Maßnahmen, die eigentlich nicht zielführend sind oder die potenziell über die Impfung auch die Gesellschaft vergiften sollen, die Bevölkerung vergiften sollen, durchgeführt werden. Nämlich, weil eine Verschwörung gegen das deutsche Volk stattfinden würde und deshalb müsse man eben nicht nur eine neue Regierung schaffen, sondern müsste eigentlich das gesamte System umwerfen in manchen Perspektiven und eine neue Verfassung sogar schaffen. Und das hat es ja sogar dann bis in die zentralen Proteste hineingeschafft. Also wir sehen auch, dass hier ganz starke und enge Verbindungslinien beispielsweise zwischen Führungspersonen aus dem souveränistischen Milieu als auch aus dem weiteren neu entstehenden Querdenkenmilieu vorhanden gewesen sind und auch weiterhin gepflegt worden sind. Diese Gruppen waren von Anfang an mit dabei, die souveränistischen Gruppen bei diesen Protesten, und sind mit offenen Armen dort auch aufgenommen worden, eben weil die Querdenkenbewegung als Ganzes gesagt hat, wir reden erstmal mit allen, ja, und wollen uns hier niemandem versperren, zumindest mit allen, die gegen die Maßnahmen der Bundesregierung sind. Und der Nichtausschluss und dann infolgedessen die Akzeptanz hat dazu geführt, dass diese Gruppen eben weiter dabei gewesen sind. Reichsbürger und SouveränistInnen haben aber in der Vergangenheit schon immer auch versucht, sich an Proteste anzuschließen. Das hat mal mehr und mal weniger geklappt in der Vergangenheit.
Jetzt haben wir sehr viel über die Auslegung deutscher Geschichte gesprochen. Aber gibt es dieses Phänomen, ein souveränistisches Milieu, auch in anderen Ländern mit einer anderen Geschichte und ohne Deutsches Reich?
Ja, es ist ein internationales Phänomen, deshalb würde ich auch eher den Begriff des Souveränismus verwenden als jetzt den des Reichsbürgers, der eben so eng gebunden ist an das Deutsche Reich und dadurch so ein bisschen die Perspektive auch verengt. Also es gibt beispielsweise in den USA Gruppierungen, die im angelsächsischen Raum dann auch sich weit verbreitet haben, wie Sovereign Citizens, Freemen on the Land. Auch dort gibt es dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann Entwicklungen, wo diese Gruppen entstehen und für sich behaupten, dass eine große Verschwörung gegen ihr Volk vorliege oder dass sie sich selbst als souverän erklären könnten oder verschiedene andere Formen, die man jetzt auch in diesem souveränistischen Milieu in Deutschland findet. Hier findet auch zumindest, was einzelne Handlungsoptionen, Pseudo-Argumente und so weiter angeht, auch ein reger Austausch statt. Aber es gibt beispielsweise auch ähnliche Gruppierungen in Russland. Es gibt dort Gruppierungen, die das Zarenreich wieder auferstehen lassen wollen. Es gibt diejenigen, die sich positiv auf die Sowjetunion beziehen und sie wieder auferstehen lassen wollen, eben auch mit ähnlichen Argumentationen, warum die neue Verfassung keine Gültigkeit habe. Ja, also da sehen wir auch einen Austausch zum Teil, der stattfindet. Es gibt es in Norwegen souveränistische Bestrebungen, in Frankreich. Das Feld ist bisher noch nicht weit erleuchtet, ja, also wo diese Gruppierungen existieren. Man kennt es aus dem angelsächsischen Raum von den Sovereign Citizens, also USA, Kanada, Großbritannien, Australien. Von dort sind Fälle bekannt. Aber darüber hinaus wäre es interessant zu sehen, eben gerade auch, weil die Pandemie von staatlicher Seite bekämpft wurde und damit natürlich auch ein gewisses Potenzial gesamtgesellschaftlich existiert, sich dagegen zur Wehr zu setzen, was instrumentalisiert werden könnte eben von souveränistischen Gruppierungen, wäre es interessant zu schauen, wo noch ähnliche Argumentations- und Handlungsweisen aufgegriffen worden sind. Aber darüber existiert leider bisher immer noch zu wenig Wissen. Es ist ein Phänomen, was auch in anderen Staaten auftaucht und nicht nur auf Deutschland, Österreich und die Schweiz begrenzt ist.
Also wer unter unseren Zuhörenden gerade dabei ist, einen DFG-Antrag zu schreiben und noch ein Thema sucht, das wäre jetzt der Vorschlag gewesen, oder?
Ja.
Dann auf ans Werk. Zum Thema Sovereign Citizens und Vergleich mit den USA habe ich später beim Tipp des Tages noch eine Empfehlung für Sie und euch. Herr Ratje, jetzt möchte ich aber mit meiner nächsten Frage noch einen Schritt weitergehen. Diese Podcast-Folge trägt ja das Thema Geschichtsrevisionismus im Titel. Und da ist neben der Reichsbürgerbewegung natürlich auch das Thema Holocaust-Leugnung ganz wichtig. Jetzt wollte ich mal fragen, was heißt Holocaust-Leugnung überhaupt und gibt es eine Verbindung zu diesem souveränistischen Milieu? Das Phänomen der Holocaust-Leugnung scheint ja da durchaus eine Rolle zu spielen, oder?
Ja, besonders in dem Teil, der in einer rechtsextremen Traditionslinie steht, eben seit 1945. Dort zeigt sich ganz stark, dass diejenigen, die beispielsweise in der Sozialistischen Reichspartei, also der ersten in der Bundesrepublik Deutschland verbotenen Partei, aktiv gewesen sind, auch später dann weiterhin nicht nur für die Errichtung eines Deutschen Reiches eingetreten sind, eines nationalsozialistischen Deutschen Reiches, sondern auch im Bereich Holocaustleugnung aktiv gewesen sind. Und eigentlich die bekanntesten und berüchtigsten deutschen Holocaustleugner können auch dem rechtsextremen Reichsbürger-Submilieu zugeordnet werden, also Personen wie Horst Mahler beispielsweise. Mhm. Und wie hängt das Ganze miteinander zusammen? In gewisser Weise verbinden sich da verschiedene Erzählungen, nämlich, dass Deutschland weiterhin klein gehalten werden solle und wodurch wird das gemacht? Eben aus Perspektive dieser rechtsextremen, holocaustleugnenden, antisemitischen Reichsbürger dadurch, dass vermeintlich behauptet wird, Deutschland hätte mehrere Millionen Juden ermordet und dadurch könne Deutschland seine wahre Rolle in der Welt nicht mehr entfalten. Und deshalb, so hat es Horst Mahler mal formuliert, führt der Weg zur Wiedererrichtung des Deutschen Reiches über die Enttarnung, wie sie es nennen, der großen Lüge. Und das wäre für sie dann, dass der Holocaust stattgefunden habe. Und sobald man diese Lüge offenbart, würde dann auch die Bundesrepublik Deutschland in sich zusammenbrechen, die Fremdherrschaft über die Deutschen zusammenbrechen. Und dann wäre der Weg frei, ein deutsches Reich wieder zu errichten. Und das ist insofern problematisch, eben weil diese Erzählung von Menschen, die immer weiter auch in diesem Milieu aktiv sind und nicht notwendigerweise aus dem Bereich des klassisch organisierten Rechtsextremismus kommen müssen, auf AntisemitInnen stoßen können, die nicht zögern werden zu sagen, naja, die wahren Verschwörer im Hintergrund kann ich dir jetzt namentlich nennen. Und es handelt sich dabei eigentlich, und das darf man ja gar nicht mehr sagen, stünde ja auch unter Strafe. Mhm. Und damit hat es noch eine besondere Autorität. Es ist nämlich Geheimwissen oder verbotenes Wissen, ja, was zur Verfügung steht. Und es handelt sich dabei um die jüdische Weltverschwörung, die hier eigentlich im Gange sei und seit auch schon Jahrhunderten stattfinden würde.
Okay. Herr Rathje, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Alles Gute für Ihre weitere Arbeit und auf Wiedersehen.
Vielen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen.
Und damit kommen wir direkt zu unserem zweiten Gast. Er heißt Michael Hüllen, ist gelernter Politikwissenschaftler und arbeitet beim Verfassungsschutz des Landes Brandenburg als stellvertretender Referatsleiter. Das Referat trägt den langen Namen Prävention, Öffentlichkeitsarbeit, Verfassungsschutz durch Aufklärung, Deradikalisierung und Ausstieg aus dem Extremismus. Ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Herr Hüllen, herzlich willkommen.
Ich grüße Sie auch, Herr Stelzel. Vielen Dank.
Herr Hüllen, ich hätte mal eine ganz grundsätzliche Frage. Wir haben jetzt gerade im anderen Interview was zur Holocaustleugnung gehört. Inwiefern hat denn die Reichsbürgerbewegung aus Ihrer Perspektive etwas mit Geschichtsrevisionismus zu tun?
Das ist ein konstituierendes Element für die Reichsbürger und Selbstverwalter, wie wir sie beim Verfassungsschutz nennen. Also Sie können es durch die historischen Perioden tatsächlich beobachten. Wolfgang Günther Ebel, der erste Reichsbürger, wenn Sie so wollen, Anführer einer sogenannten kommissarischen Reichsregierung, war schon tatsächlich Geschichtsrevisionist. Wir haben aber auch bei den geistigen Vätern der Reichsbürger, so wie wir sie heute kennen, bei Röder oder Horst Mahler haben wir natürlich Geschichtsrevisionismus, wir haben Antisemitismus, wir haben die Holocaustleugnung. Also wir haben die ganze Bandbreite dort vertreten. Das ist vielleicht typisch für die Szene der Geschichtsrevisionisten, wenn sie sozusagen so ein Sendungsbewusstsein haben, dass sie entweder dazu auffordern, wie Udo Ballendi im Osten, so hat er es ausgedrückt, zu siedeln und hat es ja tatsächlich auch umgesetzt, oder sie führen entsprechende revisionistische Bewegungen an. Das war bei Röder und bei Horst Mahler der Fall und das hat sich sozusagen auch tradiert und das zieht sich bis rein ins Land Brandenburg. Wir haben eine Gruppierung, den Freistaat Preußen. Da wird für die Freilassung von Ursula Haferbeck demonstriert und die wird gefordert.
Ursula Haferbeck ist eine mittlerweile über 90 Jahre alte notorische Holocaustleugnerin, die deswegen auch schon mehrmals wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Jetzt könnte man meinen, dass Menschen, die sich in diesem Milieu der Reichsbürger und Selbstverwalter aufhalten, zwangsläufig auch den Holocaust leugnen. Wie wir gerade gehört haben, findet sich diese geschichtsrevisionistische Position tatsächlich. Und wenn man hinterfragt, warum denn jemand die Bundesrepublik Deutschland ablehnt, ist der Weg zum Mythos von der jüdischen Weltverschwörung auch gar nicht mehr so weit. Dennoch muss man attestieren, dass nicht alle Menschen in diesem souveränistischen Milieu rechtsextrem sind. Es gibt eben auch diejenigen, für die die Ablehnung des Staates, seiner Regeln und Pflichten, etwa der Steuern zu zahlen, im Vordergrund steht. Und dann versucht man eben, sich von diesem Staat für unabhängig zu erklären. Zum Beispiel durch Berufung auf ein höheres göttliches Gesetz.
Das ist für uns ein großer Bestandteil des Milieus, vielleicht sogar der größte Bestandteil dieses Milieus und macht sehr viel innerhalb dieser Szene aus. Also es gibt dann solche Äußerungen wie von einer Führungsfigur, beispielsweise des Vaterländischen Hilfsdienst, der sagt, Leute, wir können in zwei Realitäten leben. Die eine Realität ist das Land mit dem Maulkorb, damit ist die Bundesrepublik Deutschland gemeint, und das andere sind wir. Und strebt dann sozusagen eine Verfassungsänderung an, also man will sich wieder orientieren an der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 und vollzieht sozusagen im Kopf diesen Wechsel und alle folgen ihm aber. Ich glaube, das ist ein Thema unserer Zeit. Bewegen wir uns im Bereich der Fake News und der Verschwörungserzählung und wie sie auf Menschen wirken. Und das macht einen großen Bestandteil dieser Bewegung aus und deshalb unterscheiden die Verfassungsschützer dort auch.
Okay. Glaubt denn die Mehrheit derer, die da vorgeben, sie wären unabhängig oder sie wären ihr eigener Staat oder Deutschland existiere nicht, glaubt die Mehrheit da wirklich dran oder ist das so ein vorgeschobenes Argument, um sich dem Gebührenzahlen, dem Steuerzahlen oder dem Vollzug von Gesetzen zu entziehen?
Diese Personen sehen sich vor allen Dingen als Opfer. Ja, und als Opfer, ich wähle jetzt mal ganz einfache Worte, schlagen sie sozusagen um sich, werden aber nicht aktiv. Wie gesagt, wir haben die Spitze des Eisbergs tatsächlich mit dem Mord, dem Wolfgang Plan, der Reichsbürger an einem Polizisten verursacht hat, in Gerungsgmünd, schon erlebt. Man darf es nicht verharmlosen, aber es trifft für die überwiegende Mehrheit der Szene zu, also diese Opferhaltung. Und aus dieser Opferhaltung wird abgeleitet, dann will ich mit euch gar nichts mehr zu tun haben. Aber es hat keine weiteren Konsequenzen. Also weder wird Gewalt angewendet, noch kommt es zu einer Verfestigung des Überzeugungssystems in die Richtung, dass man sagt, ich bilde jetzt meinen autonomen Staat. Es kann sein, dass sich das im Briefkopf tatsächlich widerspiegelt, aber es gibt keine Folgehandlung. Und das ist das, was die Wissenschaft herausgefunden hat, was diese Szene ausmacht. Nichtsdestotrotz ist sie sehr gefährlich. Man muss es immer im Blick haben, kann daraus Gewalt entstehen und deshalb schauen die Verfassungsschutzbehörden da genau hin.
Was hat denn der Verfassungsschutz oder es gibt ja 17 Verfassungsschutzbehörden oder eine für jedes Bundesland und eine für den Bund. Was haben die denn überhaupt mit diesem Thema Reichsbürger und wenn man es allgemeiner fassen will, Verschwörungstheorie zu tun?
Ich hatte ja gerade auch skizziert, dass wir sozusagen eine Definition haben, die unserer Arbeit zugrunde liegt, diesem Phänomenbereich der Reichsbürger und Selbstverwalter. Und diese Definition beinhaltet auch, dass aufgrund der verschiedenen Ansatzpunkte dieser Szene wir davon ausgehen, dass sie sich außerhalb unseres Rechtsstaats stellt, also dass die Gesetze nicht für gültig erachtet werden und deshalb per se auch eher Gewalt anwenden kann als andere Gruppierungen. Also es ist eine ideologische Grundlage schon da, mit den Einschränkungen, die ich eben auch dargelegt habe. Und wir haben, also der Verfassungsschutz Brandenburg hat, ich glaube schon 2016 war das, wir haben vor Waffenbesitz in der Szene gewarnt. Mhm. Wir haben damals gesehen, wie Reichsbürger und Selbstverwalter in die einzelnen Schützenvereine in der Region oder in den verschiedenen Regionen Brandenburgs gingen, versuchten an Waffen heranzukommen, die auch selbst herstellten im 3D-Druckverfahren. Wir hatten dann verschiedene Ereignisse auch, wo Waffen gefunden wurden, unter anderem auch Eigenbauten, also im 3D-Drucker erstellt. Und seit diesem Zeitpunkt tritt sozusagen unsere ureigenste Aufgabe, das ist nämlich die Überprüfung der waffenrechtlichen Genehmigung in Kraft. Also wir schauen dann tatsächlich ins Waffenregister rein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir sozusagen aus der kommunalen Ebene, aus den Behörden erfahren, liegt bei Ihnen was vor, haben Sie wieder Briefe bekommen, weil wir überprüfen sofort, ob die Person dann eine waffenrechtliche Genehmigung hat oder sogar im Waffenbesitz ist. Das melden wir den entsprechenden zuständigen Behörden, sodass überprüft werden kann, ob die waffenrechtliche Genehmigung entzogen werden kann. Und man versucht natürlich, die Waffen dann einzuziehen. was in den meisten Fällen auch gelingt. Es gibt aber natürlich Reichsbürger und Selbstverwalter, die sich dagegen wehren, ja.
Okay, also das ist so die Hauptaufgabe, die Sie beschäftigt bei der Thematik, die Leute, wenn möglich, zu entwaffnen. Gibt es da noch andere Bereiche?
Das ist der erste Schritt, ja. Dass wir da natürlich diese Überprüfung vornehmen. Dann haben wir unser Verbund-Datenbanksystem, mit dem die Behörden arbeiten. Und Extremisten werden entsprechend auch gespeichert. Und wir sammeln dann die Erkenntnisse über die einzelnen Gruppierungen und die Personen, die in diesen Gruppierungen oder in einem Milieu dann entsprechend tätig sind. Und so ergibt sich das Gesamtbild.
Sind Sie in Ihrer Arbeit auch mit anderen Verschwörungstheorien konfrontiert als mit diesem geschichtsrevisionistischen Reichsbürger, Selbstverwalter und Selbstverwalterinnen-Milieu?
Damit haben wir sozusagen angefangen, als Verfassungsschutzbehörden uns mit Bereichen zu beschäftigen, an die wir vorher so gar nicht gedacht haben, aber wo einfach die Notwendigkeit bestand, auf Verschwörungsideologie zu schauen. Und wir haben jetzt den Phänomenbereich der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung. Ja, das sind all die Bereiche, die jetzt beispielsweise bei den Anti-Corona-Demonstrationen sichtbar geworden sind, wo sich Gruppierungen bilden oder auch radikalisierte Einzelpersonen sehr sichtbar werden und an die Öffentlichkeit streben, die durch ihre Programmatik, durch ihre Äußerungen auch wieder zum Ausdruck geben, dass sie die Bundesrepublik Deutschland, das heißt die freiheitlich-demokratische Grundordnung, abschaffen wollen.
Wie groß ist denn diese Gruppe der ReichsbürgerInnen, SelbstverwalterInnen in Deutschland überhaupt und ist sie gleichmäßig verteilt?
Wir haben deutlich über 20.000 Personen. Jetzt natürlich durch die Corona-Maßnahmen und die Proteste auch dagegen nochmal einen Aufschub erfahren in dieser Szene. Ja, ist sie unterschiedlich verteilt? Sie ist stärker in den östlichen Bundesländern vertreten und im Süden, dann im Westen und im Norden. Das ist so typisch. Vielleicht kriegt man das auch verständlich, wenn man sieht, dass zum Beispiel im Südwesten der Republik auch die Querdenker-Szene sehr stark geworden ist, dass es hier kulturelle und historische Affinitäten zu solchen Bewegungen hin gibt. Dass es also in der Mentalität der Personen in diesen Regionen entsprechende Dispositionen gibt, die sie anfälliger machen für solche Bewegungen. Und das ist im Osten der Bundesrepublik der Fall und im Süden und Südwesten.
Ha, spannend. Ich möchte jetzt mal über Handlungsempfehlungen sprechen. Was empfehlen Sie denn als Verfassungsschutz denjenigen, die mit ReichsbürgerInnen und SelbstverwalterInnen zu tun haben? Also zum Beispiel denen, die in Behörden arbeiten und dann diese ellenlangen Briefe bekommen oder die auf einmal jemanden vor sich stehen haben, der sich weigert, irgendwelche Gebühren zu bezahlen. Wie geht man mit solchen Menschen um?
Es gibt tatsächlich verschiedene Empfehlungen. Man soll eine inhaltliche Diskussion in jedem Fall vermeiden. Das hängt so ein bisschen mit der Persönlichkeitsstruktur eines Verschwörungsideologen zusammen, die ja durchaus etwas Wahnhaftes ist. Sie befördern sozusagen die Diskussion mit dieser Person dadurch, weil die Person keine Einsicht in ihr Handeln haben möchte. Die ist in dieser verschwörungsideologischen Welt tatsächlich drin. Dann in der Gegenwart bleiben, also sozusagen nicht abschweifen, sondern sagen, wir haben aber jetzt heute was zu besprechen. Sie brauchen einen neuen Personalausweis beispielsweise, wenn der Reichsbürger oder der Selbstverwalter es ablehnen. Auch keine Vermeidungsstrategien anwenden. Also das heißt, dem Konflikt nicht ausweichen, sondern schon an der Sache bleiben, um die es tatsächlich geht. Beispielsweise ein neuer Personalausweis. Keine Vorzugsbehandlung, das heißt, die Person nicht direkt zur Chefin oder zum Chef schicken, der das dann schon regeln wird. Und dann gibt es eigentlich nur ein Mittel, wo man wirklich aus den Diskussionen, die sich vielleicht ergeben, herauskommt, nämlich Konsens im Dissens erzeugen. Also dass man sagt, deutlich macht, wir haben unterschiedliche Meinungen, ja, und Ihre Meinung kann da auch stehen. Aber ich als Sachbearbeiter oder als Referent, der jetzt mit Ihnen spricht, ich habe eine deutlich andere Position. Und dabei sollten wir es bewenden lassen und bitte lassen Sie sich Ihren oder nehmen wir Ihren Personalausweis entgegen. Oder man kann auf dieser Ebene dann auch die Diskussion abbrechen, dass man sagt, aus diesem Grund hat es keinen Zweck mehr, dass wir uns jetzt noch vertieft unterhalten.
Haben Sie zufällig gerade irgendein illustratives Beispiel im Kopf, was einer Behörde mal widerfahren ist im Umgang mit jemandem aus diesem Milieu?
Also Sie können sicher sein, dass das Milieu alle Möglichkeiten nutzt, um zu agitieren. Also wir haben beispielsweise jetzt im Moment wieder die sogenannte Zensuserhebung, die ja periodenweise in der Bundesrepublik erhoben wird.
Wie viele Einwohner hat Deutschland und so?
Genau, wo dann auch der Gebäudebestand erhoben wird. Und im Mikrozensus wird dann auch die Einkommensstruktur erhoben. Und jetzt seit einigen Wochen sind die Zensusbeauftragten, haben die Briefe rausgeschickt auf der regionalen Ebene. Jetzt sind die Befragerinnen und Befrager unterwegs. Und just wird natürlich das wieder in die Reichsbürgerargumentation mit aufgenommen. Dieser Staat existiert doch gar nicht. Was wollt ihr eigentlich von mir wissen? Und dann kommt es zu den typischen Briefen, die die Verwaltung bekommt, nämlich dass dann eine Strafe angedroht wird.
Also die Strafe wird den Mitarbeitenden des Staates angedroht.
Ja, und dann sagt man ja, wir haben eigentlich keine gesetzliche Grundlage außer dem bürgerlichen Gesetzbuch. Und dann wendet man willkürlich Paragraphen aus dem bürgerlichen Gesetzbuch an und sagt dann, hiermit verklage ich Sie, wenn Sie dem jetzt zuwiderhandeln, lassen Sie mich in Ruhe. Oder man geht sogar so weit, dass man sagt, ich trage Sie in das amerikanische Schuldnerverzeichnis ein oder des Staates Washington und dann sind Sie dort erstmal und dann kann ich die Strafe, die ich Ihnen angedroht habe, verfolgen.
Warum ins amerikanische Schuldnerverzeichnis?
Das ist das Schuldnerverzeichnis des Staates Washington. Das ist eine Strategie in der Reichsbürgerszene. Sie kennen das sogenannte Malta-Inkasso, das gab es ja auch. Dass sozusagen auf Malta nicht überprüft wurde, ob ein Inkassobetrieb oder eine Person, die behauptete, jemand anderes hat Schulden bei ihr, es wurde nicht überprüft. Das heißt, es wurden sofort die entsprechenden Inkassobescheide ausgestellt. Das ist mittlerweile nicht mehr möglich, aber das haben Reichsbürger tatsächlich ausgenutzt. Vor allen Dingen die, die in juristische Verfahren verwickelt waren und haben dann die Justiz damit bedroht. Und daraus hat sich entwickelt, dass man diese Schulden dann ins amerikanische Schuldnerverzeichnis eingetragen hat, weil es braucht erstmal etwas Zeit, um sich dort wieder auszutragen. Aber das ist mittlerweile auch geregelt, wenn jetzt deutsche Verwaltungen entsprechende E-Mails dann an dieses Schuldnerverzeichnis schreiben, dass die dann auch wieder ausgetragen werden. Also das Verfahren ist mittlerweile sehr bekannt und von daher gibt es auch eine gute Zusammenarbeit. Und man kann aus diesem Schuldnerverzeichnis wieder ausgetragen werden.
Okay, also aber man kann sagen, die Szene ist durchaus kreativ. Herr Hüllen, im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie am Aufbau eines Aussteigerprogramms arbeiten. Darin soll Menschen geholfen werden, vom Extremismus, zum Beispiel Rechtsextremismus, aber auch der Reichsbürgerbewegung oder Verschwörungsideologien allgemein wegzukommen. Ansprechen möchten Sie dabei Menschen, die zum Beispiel, weil ihre Familie auseinanderzubrechen droht oder sie den Arbeitsplatz verloren haben, ihre Positionen überdenken und nicht mehr bereit sind, den Preis für extremistisches Verhalten zu zahlen. Aber was heißt das denn dann ganz konkret, wenn Sie solchen Menschen ein Ausstiegsangebot machen?
Das heißt, wir haben dann eine Ausstiegsbegleitung. Das ist dann ein Prozess, der dauert ja so 1,5 Jahre, 2 Jahre, je nachdem, wie tief jemand tatsächlich verankert ist. Und wir würden diejenige oder denjenigen dann tatsächlich über die Monate begleiten und schauen, wie ist die Bedürfnislage, wie kann diese Bedürfnislage befriedigt werden, damit man als Person wieder in der Demokratie ankommt und, ich sag mal, Vertrauen entwickelt und in unserem demokratischen Rechtsstaat wieder gut leben kann, ja, ohne ja weiter ideologisch verblendet zu handeln. Und dann gibt es natürlich noch Personen, die haben auch entsprechend noch Gewaltanteile in sich. Auch denen würden wir uns widmen. Da ist dann tatsächlich, sind die entsprechenden Trainings notwendig, Anti-Gewalt-Training, Anti-Aggressivitätstraining. Da muss man dann etwas anders vorgehen.
Ja, da gibt's viel zu tun und man sieht, es ist ein weiter Weg, um aus dem Extremismus wieder herauszukommen. Ich hoffe, wir konnten heute unseren kleinen Beitrag dazu leisten, Aufklärung zu schaffen und so dem Extremismus von vornherein den Nährboden zu entziehen. Herr Michael Hüllen, herzlichen Dank, dass Sie sich dafür heute die Zeit genommen haben.
Danke Ihnen, Herr Stetzel.
Und machen Sie es gut.
Vielen Dank, Sie auch.
Und damit rücken wir dem Ende der heutigen Folge nahe. Aber ich glaube, es fehlt noch was. Und zwar der Tipp des Tages und Anna mit der Zusammenfassung, den Top 3. Los geht's!
Die heutigen Top 3. Erstens, Verfassungsschutzbehörden unterscheiden innerhalb des souveränistischen Milieus zwei Hauptprägungen, Reichsbürger und Selbstverwalter. Beide Gruppen lehnen die Bundesrepublik Deutschland ab oder leugnen in geschichtsrevisionistischer Weise auf der Basis von Verschwörungstheorien ihre Existenz. Während ReichsbürgerInnen aber von einem Fortbestand des Deutschen Reichs ausgehen, vertreten SelbstverwalterInnen die These, dass es entweder keinen deutschen Staat mehr gebe oder dass man aus diesem austreten könne. Zweitens, das Milieu der Reichsbürger und Selbstverwalter ist heterogen. Es beinhaltet unter anderem Rechtsextreme, HolocaustleugnerInnen, SteuergegnerInnen, EsoterikerInnen, QuerdenkerInnen und Menschen mit einer generellen Ablehnungshaltung gegenüber staatlichen Maßnahmen. Ein Teil von ihnen weist eine Affinität zu Waffen auf, was ein gewisses Gefährdungspotenzial darstellt. Drittens, ein souveränistisches Milieu existiert nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, dann allerdings ohne Bezug auf das Deutsche Reich. Ein Beispiel dafür sind etwa die sogenannten Sovereign Citizens in den USA.
Dankeschön, Anna. Dann wäre ja jetzt der Tipp des Tages dran. Also, hier ist er, der Tipp des Tages. Zum Thema der heutigen Folge gibt's vielerlei Publikationen. Ein Blick lohnt sich etwa auf die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung oder auch in die verschiedenen Verfassungsschutzberichte, die aktuelle Entwicklungen prägnant erklären. Ich möchte heute allerdings eine andere Publikation empfehlen, die man sich auch einfach als PDF herunterladen kann. Sie wurde herausgegeben von DEMOS, dem Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung, und Dirk Wilking und heißt Reichsbürger – ein Handbuch. In der dritten Auflage, die wir auch in den Shownotes verlinken werden, findet sich ein Artikel, den ich besonders empfehlen kann. Er heißt Souveräne Bürger in den USA und deutsche Reichsbürger – ein Vergleich hinsichtlich Ideologie und Gefahrenpotenzial. Der Artikel stammt von Tristan Stahl und Heiko Homburg und bietet eine sowohl anschauliche als auch interessante Gegenüberstellung des Phänomens im transatlantischen Vergleich. Lesen lohnt sich. Und das war er, der Tipp des Tages. Und das war's jetzt auch mit unserer heutigen Folge. Wie immer bedanke ich mich bei Ihnen und euch für das Interesse und fürs Zuhören, sage, habe die Ehre. Und ciao.
Sie sind unter uns, ein Podcast über Verschwörungstheorien, entstand im Rahmen des BMBF geförderten Projekts skill.de an der Universität Passau. Der Podcast wurde produziert von Thomas Stelzel unter Mitarbeit von Annika Becker und mir, Anna Lindig. Die hier präsentierten Interviews wurden teilweise von uns gekürzt. Der von uns verwendete und leicht bearbeitete Titelsong, den Sie und ihr auch jetzt hört, heißt Metaphor, stammt von Jason Shaw und steht auf der Webseite audionautics.com unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International zur Verfügung. Links dazu, Quellenangaben zu den von uns genutzten Zitaten und weitere ergänzende Informationen sind in den Shownotes zu finden. Wir danken unseren Gästen, Jan Rattier und Michael Hüllen und allen, die uns bei der Produktion unterstützt haben. Dies war die 7. Folge von Sie sind unter uns mit dem Thema Geschichtsrevisionismus, die Reichsbürgerbewegung. Zum Ende unseres Podcasts geht's nächstes Mal um die Frage, wie umgehen mit Verschwörungstheorien. Bis dahin, Servus aus Passau.
Noch eine letzte Info. Diese Folge von Sie sind unter uns steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung, keine Bearbeitung, 4.0 international. Sie ist zusammen mit umfangreichem Zusatzmaterial kostenlos abrufbar unter blog.dlab.uni-passau.de/sie-sind/ oder unter tinyurl.com/sie-sind.